Aber Menschen merken auch, ob jemand wirklich mit Aufmerksamkeit und fokussiert zuhört oder ob er eigentlich innerlich so ein bisschen abwesend ist. Ich erlebe das oft, dass so klare Kommunikation eher eine Schwierigkeit ist in Systemen, wo psychologische Sicherheit nicht gegeben ist.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast nochmal, Caroline. Ist ja echt lange her, dass wir zusammen aufgenommen haben. Du warst ja eines unserer ersten Gäste bei uns im Podcast. Und ich bin total gespannt auf, was alles seitdem bei dir passiert ist. Und ich freue mich riesig, dich wiederzusehen. Und ja, wir haben uns heute überlegt, das Thema psychologische Sicherheit war ja ein Dreiteiler, den wir damals gemacht haben, der auch richtig große Resonanz erfahren hat bei uns aus der Hörerschaft. Und heute wollen wir mal einmal gucken, was bisher geschah, hätte ich fast gesagt, ne? wie in so einer Serie so ungefähr. Ne? Also einmal zu gucken, wie ist es dir seither ergangen? Welche Erfahrungen hast du gesammelt im Bereich psychologische Sicherheit? Wie hat sich die Welt so um dich herum in deinem Bereich, in dem du unterwegs bist? Wie hat sie sich verändert? Was hast du an negativen, vielleicht auch an positiven oder auch unbewertete Erfahrungen, einfach Beobachtungen, die du gemacht hast rund um dieses Thema psychologische Sicherheit? Das würde mich heute interessieren.
Erstmal vielen Dank, Tim und Suse. Ich freue mich riesig, dass ihr mich wieder eingeladen habt und freue mich hier wieder bei euch bei Agile Soul zu sein. Und ja, Wahnsinn, das war vor 3 Jahren, dass wir gesprochen haben. Seitdem ist viel passiert. Ein zweites Buch ist dabei rauszukommen in 2 Wochen und freue mich da so ein bisschen mal Rückschau zu halten zu dem Thema. Was hat sich da eigentlich getan? Und als wir das erste Mal miteinander gesprochen hatten, da war unser erstes Buch gerade erschienen, Playbook Psychologische Sicherheit, das dann auch später eben auf Deutsch erschienen. Und da waren Minette und ich, meine Co-Autorin und ich, wir waren echt überwältigt von der Resonanz, die das Buch erfahren hat. Also damit hätten wir nie gerechnet. Wir hatten ja von Anfang an eigentlich gar nicht vor, ein Buch zu schreiben. Wir wollten eigentlich nur so einen kleinen How-to-Leitfaden für psychologische Sicherheit schreiben und dachten dabei an unsere Klienten. Ja, weil sowohl Minette als auch ich arbeiten ganz viel mit Teams, mit Führungskräften und ganz viele, die verstanden haben, psychologische Sicherheit ist wirklich der Performance-Enabler, haben uns dann gefragt, okay, wie mache ich es denn jetzt? Und darauf wollten wir eine Antwort bieten und hatten eben gedacht, wir machen so einen kleinen Leitfaden zum Download auf unserer Website oder so. Naja, und wir haben angefangen zu schreiben und irgendwann ist daraus ein Buch geworden und ein Verlag ist aufmerksam geworden. Und dass es dann aber wirklich global so eine Resonanz gab, es gab auch alle möglichen Preise für das Buch. Also das hat uns wirklich selber total überrascht. Und mich hat insbesondere auch gefreut, dass wir Leser wirklich überall auf der Welt haben. Also nicht nur in den USA, wo Minette, meine Co-Autorin, sitzt und hier in Deutschland, wo ich bin, sondern auch in Indien, in Australien, in Thailand, in Afrika. Das ist der Hammer und das finde ich großartig, weil das zeigt eigentlich das, was ich immer auch gedacht hatte, das psychologisch sich sicher zu fühlen, das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und so unterschiedlich wir sind, die verschiedenen Kulturen und wie die Unternehmen ticken und so weiter, kulturelle Unterschiede, das ist ein wirklich global, das eint uns global, dass wir dieses Gefühl haben wollen, wir sind sicher, dass wir bei der Arbeit wirklich offen sprechen können, offen unsere Bedenken teilen können, offen Fragen stellen können, zugeben, wenn wir was nicht wissen, zugeben, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Nur dann entsteht eben eine Lernatmosphäre wirklich. Sonst, weiß nicht, gehen wir auf Nummer sicher, verstecken alles und so. Naja, und also da hat es eine irre Resonanz auf das erste Buch geben. Und wir haben dann 2024, ein Jahr nach Erscheinen des Buches, so eine Buchtour durch Europa gemacht, so ein bisschen, und haben Klienten besucht und mit ganz vielen Teams gesprochen, die sich so auf dem Weg machen und psychologische Sicherheit wirklich auf dem als strategische Priorität sehen. Und die hatten gesagt, das ist ja mega, das Buch ist so hilfreich, weil man alles direkt anwenden kann. Und es gibt aber dann weiter Herausforderungen, wenn man es damit ernst meint. Ne? Also wenn man da wirklich anfängt, wirklich Priorität draufzusetzen, dann stößt man auf Widerstand. Dann hat man die Situation, was weiß ich, mein Team ist voll an Bord und meine Peers finden es auch gut, aber mein Manager oder Top-Management ist nicht an Bord. Wie gehe ich damit um? Oder wie kann ich das wirklich verkörpern? Also damit es nicht nur etwas ist, worüber ich rede, sondern etwas, wo ich wirklich walk the talk mache. Wie kann ich mit meinem Team arbeiten? Und lauter solche Dinge, also sozusagen die Real-Life-Komplexitäten. Und da haben uns ganz viele gesagt, bitte schreib da nochmal ein Buch, was sozusagen diese Stufe tiefer beleuchtet. Und wenn man die einfachen Dinge, die ihr im ersten Buch vorschlagt, wenn man das anfängt umzusetzen und dann auf die Real-Life-Komplexitäten stößt, jetzt brauchen wir ein How-To-Guide sozusagen für diese Komplexitäten, auf die man stößt. Und das wollen wir mit dem zweiten Buch bieten.
Ich habe direkt eine Frage, wo ich direkt drauf springen möchte. Was mich total gewundert hat, als du das jetzt gerade erzählt hast, dass du da so eine Kulturunabhängigkeit erlebt hast. Ich hätte jetzt genau das Gegenteil vermutet und hätte gedacht, dass es in Kulturen, wo man quasi so eine Stärke zeigen muss oder wo man das Gesicht verliert, wenn man Fehler macht oder wo man jetzt quasi sehr hierarchisch eher geprägt ist oder wo eine gewisse Form der Seniorität Vorrang hat, you name it, ne? Also nenn es Hierarchie, nenn es kulturelle Narrative, hätte ich jetzt eine Kulturabhängigkeit vermutet. Ich finde das total spannend. Kannst du da nochmal zu ausführen, was du da erlebt hast oder wo du da eine Resonanz bekommen hast oder wo du dich vielleicht auch selber gewundert hast?
Ja, total, Suse. Und ehrlich gesagt, mich hat das auch verwundert. Und Minette und ich haben aber auf Basis unseres ersten Buches so ein Certification-Programm für Facilitator entwickelt, so ein 6-Wochen-Programm, recht intensiv, wo man lernt, Workshops zu dem Thema auf Basis des Buches zu machen und sozusagen all die Materialien bekommt. Und das sind internationale Kohorten und da sind eben lauter Leute aus völlig anderen Kulturkreisen auch mit dabei. Indien, Afrika, Australien und so weiter. Das hätte ich selber nie gedacht, dass das der Fall sein würde. Und ich denke, dass natürlich die Basisideen, die wir so vorschlagen in dem Playbook, dass die natürlich adaptiert werden müssen, je nach Kontext und je nach kulturellem Umfeld. Aber offenbar sind sozusagen das so Basisspielzüge, die für psychologische Sicherheit auch dort kulturunabhängig sozusagen funktionieren, dass die Adaptierung, also die wird sicher stattfinden, aber offenbar ist das Buch so, dass es mit den mit Leuten aus anderen Kulturkreisen total resoniert. Und also das hat mich selber verwundert, wie genau dann adaptiert wird, das weiß ich jetzt nicht, aber sicherlich, das kann gar nicht anders sein. Ne? Das ist ja sogar hier, sehe ich das bei den Klienten, mit denen ich in Deutschland arbeite, da herrschen auch so unterschiedliche Kulturen. Und natürlich funktioniert nicht das eine genauso hier wie dort. Das muss man natürlich immer anpassen. Und diese Anpassungen werden sicher noch viel größer sein, die dann eben die unsere Facilitator in den anderen Ländern machen. Aber dieses Grundrezept, das funktioniert offenbar kulturunabhängig. Also kann ich mir aber auch vorstellen, das sind ja so ganz einfache Dinge wie mit mehr Aufmerksamkeit zuhören zum Beispiel. Und das kann ich mir total vorstellen, dass das unabhängig ist von diesen Dingen, die du auch gerade genannt hattest.
Also das, was ich aus meiner Erfahrung als sehr wirksam empfinde, ist, wenn du von dir aus quasi andere einlädst, noch was daneben zu legen oder wenn du noch, also das habe ich als sehr, sehr erfolgreich, um psychologische Sicherheit aufzubauen, erlebt, genauso wie, dass ich quasi den Raum öffne und von mir was preisgebe. Also, dass ich jetzt quasi, oder dass ich die Erlaubnis gebe, nachfragen zu können, indem ich sage, also ich weiß das jetzt auch nicht. Vielleicht ist das auch eine Frage, die für andere relevant ist, oder ich bin ja auch ein Mensch und also das Normalisieren, ich bin auch ein Mensch und ich weiß es jetzt nicht oder ich bin nicht allwissend. Deshalb lade ich euch ein, meine blinden Flecken zu zeigen. Also diese beiden Dinge habe ich als sehr, sehr erfolgreich erlebt. Und umso erstaunter bin ich, dass wenn ich jetzt an asiatische Kulturen denke, die dann vielleicht sogar das Gesicht verlieren würden, oder ich habe das häufiger auch im Kontext von Internationalität erlebt, dass diese Offenbarung andere irritiert. Mhm. Zu mir hat mal eine Kollegin gesagt, ach, du bist doch die mit Emotionen Probleme hat. Und dann habe ich gesagt, das habe ich gar nicht. Ich benenne sie ja, damit ich damit keine Probleme bekomme. Und sie war aus ihrem Kultur, also aus ihrer kulturellen Prägung heraus, fand sie das für ein Arbeitsumfeld eben nicht adäquat, zu sagen, ich habe ein Störgefühl, könnten wir darüber sprechen. So, und dieses, sie fand es, glaube ich, im Kern total super, sonst hätte sie mich nicht angesprochen. Also sie fühlte sich ja bei mir psychologisch sicher, das so anzusprechen. Und dann habe mich dafür bedankt. Ich habe gesagt, danke, dass du das sagst. Ich finde das total spannend, was du sagst auch. Ich kann dir auch erklären, warum ich das mache, damit ich nicht diesen Raum öffne, dass du mit mir in Unsicherheiten kommst. Sondern wenn ich jetzt irgendwas anspreche, dann gebe ich die Möglichkeit, dass wir quasi gut miteinander umgehen können und das auch nachhaltig. Wenn ich das jetzt aber in mich reinfressen würde und es nicht thematisiere, dann könnte das vielleicht, dann würde ich denken, wart nur ab, ne, bis dann gebe ich dir das zurück oder sowas. Und das mache ich ja genau nicht. Und sie hat dann, also das Gespräch war super deep, es war richtig toll, aber du merktest, dass sie sich dass sie so im normalen Kontext damit ein Störgefühl hatte. Also ja. Finde ich das total spannend, was du sagst.
Und kam sie aus einem anderen Kulturkreis?
Jein, also eigentlich gar nicht so, wo du das vermutest. Also es war schon noch Europa. Und es war aber eher in einem, da wo quasi, wo man eben jetzt nicht so mit den Emotionen hausieren geht, ne? Oder wo man scheinbar eben die Kontenance bewahrt oder nenn es, wie du möchtest. Und ich habe das im Kontext mit anderen Kollegen aus dem gleichen Land ähnlich erlebt, wo man dann eben eher nicht gesagt hat, wie es einen berührt. Ja, und gleichzeitig habe ich erlebt, dass sie bei mir tatsächlich das gemacht haben. Ne? Also nachdem sie das nochmal so abgeklopft hatten, die Kollegen und Kolleginnen, waren sie dann nicht, also bei einer Kollegin hatte ich das Gefühl, die schämt sich für mich, also so ein Fremdschämen, weil man das nicht tut. Also das war dann eher so in dem Bereich, das macht man nicht. Und bei der anderen Kollegin hatte ich das Gefühl, sie hatte ein Bedürfnis danach, ja. Und sie wusste, dass sie es bei mir machen kann. Und deshalb hat sie dann auch bei mir sich geöffnet oder auch noch mehrere andere Kollegen, aber nicht in der Gemeinschaft.
Ja, super spannend. Also das, was du beschreibst, ist ja genau das Name it to tame it. Mhm. Und ich glaube, wie offen man mit Gefühlen umgeht beim Benennen und auch nach außen hin explizit benennen, das kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass es sehr kulturabhängig und es ist wahrscheinlich nicht in allen Kulturen funktioniert. Und da denke ich, ist das typisch, was du erlebt hast mit der Mitarbeitenden. Ich glaube, was für alle Kulturkreise hilfreich ist, wenn man sich selber klar wird über seine Emotionen, ob man sie dann ausspricht und thematisiert oder nicht, aber dass du für dich selbst name it to tame it machst, weil wenn man überhaupt gar nicht hinschaut, dann passiert eben ja genau das, was wir in Spiel 3 im ersten Playbook so ein bisschen beleuchten. Da geht es darum, manage your own reactions. Wenn ich nicht hinschaue und nicht benenne, dann bin ich meistens also viel stärker beeinflusst, getrieben, aber eben auf nicht bewusste Art und Weise und dann auf meistens nicht produktive Art und Weise. Ne? Dann die Emotionen, die kann man auf diese Weise nicht wegdrücken, die kommen dann eben nur unterirdisch und beeinflussen auf eine viel schlechtere Art und Weise die Zusammenarbeit. Wenn ich explizit sage, du, ich habe hier ein Störgefühl, dann können wir es gemeinsam betrachten und dann können wir, dann geht die Beziehung nicht verloren. Sonst, das Störgefühl ist da, unausgesprochen, und das bringt uns auseinander. Und dann macht der eine was, worüber der andere sich wundert, was er nicht einsortieren kann. Also deshalb, ich glaube, es ist total hilfreich, Name it to tame it auch explizit miteinander zu machen. Aber ich bin total bei dir. Das ist wahrscheinlich etwas, was extrem kulturabhängig ist und nicht, wo ich nicht denken würde, wir haben irgendwie eine tolle Blaupause vorgeschlagen, die überall kulturunabhängig funktioniert.
Ich freue mich total darüber, dass du das sagst, dass es kulturunabhängig das Bedürfnis gibt. Also das freut mich total, weil das vereint uns, glaube ich, als Menschen oder bringt uns auch wesentlich zusammen oder kann uns zusammenbringen. Wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, dass die Kollegin und auch, es gab auch andere Kollegen, sich bei mir sicher gefühlt haben und dann auch mit mir Gespräche geführt haben, die sie vielleicht mit anderen nicht geführt haben. Und das finde ich ja auch schon erfolgreich. Also da muss ich auch schon, da freue ich mich, oder das hat mein Herz gefreut. Und gleichzeitig finde ich es noch toller, dass du eben sagst, die Resonanz auf dieses Buch Psychologische Sicherheit, wie mache ich das? Wie kann ich diese Räume öffnen, dass das wirklich multikulturell und multinational stattgefunden hat. Das ist das Highlight meines Tages. Danke dafür.
Ja, das hat mich auch total geflasht, wie gut das angekommen ist und wie hilfreich Leute das empfunden haben. Und mich hat ehrlich gesagt auch total gefreut, was ich ganz oft gehört habe. Ich habe mir das Buch für die Arbeit gekauft, ne, damit ich mit einem Team besser arbeiten kann, damit wir eine Kultur kultivieren können, wo psychologische Sicherheit herrscht und so weiter. Das hat auch alles super funktioniert. Und das, wo es mir richtig weitergeholfen hat, ist der Umgang in meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern und so weiter. Und das finde ich so toll, darüber haben wir uns ja im ersten Gespräch auch unterhalten. Man lässt eben nicht seine Persönlichkeit und seine Gefühle im Köfferchen am Werkstor, sondern wir sind ein und derselbe Mensch in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Rollen. Und ich finde das großartig, dass das, was Leute mitnehmen aus unserem Playbook Psychologische Sicherheit, dass sie das eben nicht nur im Arbeitskontext hilfreich finden, sondern auch im Privaten.
Mich würde nochmal interessieren, du sagtest ja auch, dass du in verschiedenen Organisationen auch stellenweise so ein bisschen Herausforderungen hattest mit einer Einführung von psychologischer Sicherheit, vielleicht das auf verschiedenen Führungsebenen vielleicht auch so ein Stück weit Widerstand war am Anfang. Also mich würden so diese Herausforderungen nochmal interessieren, weil du bist ja auch viel in verschiedenen Organisationen unterwegs. Was hast du da so erlebt, wenn du in dem Bereich gearbeitet hast? Was waren so typische Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen?
Ich erlebe natürlich typischerweise die Teams und Führungskräfte, die offen sind für das Thema, denn sonst würden sie mich ja nicht anfragen, sonst würde ich nicht kommen. Was ich aber ganz oft erlebe, ist wirklich wie so ein Motiv, was sich durchzieht, dass die quasi mehr mittlere Führungsebene, dass die das richtig priorisieren, psychologische Sicherheit, und total fortgeschritten schon sind in ihrem Verständnis, und die sind das oft, die irgendwie Unterstützung holen und wo ich Workshops mache und die Teams begleite, auch über längere Zeit. Und dass die dann aber berichten, oh, das ist so schwierig für uns, das zu machen, wenn doch unser Top-Management nicht an Bord ist. Und manchmal ist das sozusagen ganz offen, dass sie das für nicht wichtig halten. Es geht ja hier um harte Zahlen, Daten, Fakten, es geht um Bottomline und so weiter. Das ist so ein Soft-Thema, da haben wir keine Zeit und kein Geld für. Manchmal ist es aber auch eher sowas wie, wie nennt man das denn auf Deutsch, so Lip Service, ne? Also sagen, es wäre wichtig, aber machen es nicht. Lippenbekenntnis, genau. Aber in den Handlungen und in den tatsächlichen Entscheidungen ist es nicht ablesbar. Das ist fast noch schwieriger als so offener Widerstand sozusagen. Und da schaue ich dann mit Führungskräften und Teams und ermutige sie dazu, hey, jeder von uns hat wirklich oft mehr Einfluss, als wir denken. Wir haben alle unseren Circle of Influence. Und klar könnten wir denken, oh, in einer idealen Welt, da wäre das Top-Management an Bord und würde irgendwie eine flammende Rede für psychologische Sicherheit halten. Aber wo ist es schon ideal? Und das fände ich total ja, traurig und nicht wünschenswert, wenn darüber dann sozusagen aufgegeben wird, was man selber doch beeinflussen kann. Und da sehe ich nur ganz oft, dass wir unseren Einflussbereich unterschätzen. Also ich sehe natürlich die Teams, die das priorisieren und für sich auch über Jahre dranbleiben und wie großartig das ist und welche Effekte das haben kann, auch ausstrahlend aus von dem Team, ne, weiter in die Organisation, weil Leute mitbekommen, wow, bei denen ist die Kultur wirklich anders und sie haben super Zahlen. Also sie sind sozusagen beides. Die Mitarbeitenden sind engagiert, es gibt nicht so viel Fluktuation, die Leute sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und sie leisten super Arbeit. Und was machen die denn richtig? Und dann ist es manchmal so, dass es wirklich ansteckend wirkt auf Nachbarteams. Ne? Und das hätten dann manche Führungskräfte am Anfang selber nicht gedacht. Und deshalb denke ich mal so, ich möchte ermutigen, dran zu bleiben, auch wenn die Situation eben nicht ideal scheint. Und wenn man mit solchen Rahmenbedingungen hantieren muss, ne, wo Top-Management einem nicht so den Rückenwind gibt, wie man gerne hätte. Und dann vielleicht noch im Anschluss, ich habe aber auch so viele tolle Positivbeispiele erlebt. Zum Beispiel habe ich Ende letzten Jahres einen Tagesworkshop gemacht, wo eine Organisation alle ihre Top-Manager zusammengebracht hat für den ganzen Tag. Und es ging nur um psychologische Sicherheit. Und haben ganz intensiv gearbeitet und dem Tag ist so viel entstanden und wow, da konnten, also wir haben nicht nur sozusagen inhaltlich an psychologischer Sicherheit gearbeitet, sondern alle miteinander haben sie auch erlebt, plus es hat sich ganz viel entwickelt. Also da ist dann einmal am Nachmittag eine Managerin hat gesagt, hey, bin ich denn, ich möchte mal ein bisschen Resonanz hier von euch. Sie hatte eine Frage gestellt, ne? Und wir hatten über die Frage erstmal gesprochen und dann hat sie aber gesagt, das fehlt mir, dass ihr mir hier keine Resonanz gebt. Ist das denn für euch keine Frage? Ich möchte, dass wir hier so ein bisschen anders miteinander in Tuchfühlung sind. Und das fand ich so cool, dass sie da was benannt hatte, was bei ihr, um auf deinen Begriff zu kommen, Suse, auch ein Störgefühl war, ne? Dass sie da so ein bisschen alleingelassen war. Und das hätte sie, glaube ich, nicht in dieser Art und Weise artikuliert, wenn wir nicht gerade zu diesem Thema gearbeitet hätten. Und das sehe ich als einen Riesenschritt im Sinne von, wie können wir offener miteinander umgehen, sodass es insgesamt produktiver wird.
Mich interessiert nochmal deine Beobachtung mit, wir unterschätzen unseren Einfluss. Kannst du da nochmal ein bisschen mehr zu den Kontext, also woran machst du das fest und wie, also was waren so Aha-Erlebnisse, wo du gesagt hast, da habe ich das beobachtet, dass Menschen wirklich aktiv ihren Einfluss unterschätzt haben und am Ende haben sie es vielleicht sogar selbst gemerkt, dass sie viel mehr Einfluss hatten, als sie eigentlich gedacht hätten.
Ja, es bezieht sich so ein bisschen auf diesen Circle of Influence, dieses Konzept, ne? Und das ist ehrlich gesagt ein Muster, das ich ganz oft beobachte. Wo verbringen wir unsere Energie? Ja, unsere Energie fließt ganz oft in diesen äußersten Kreis, wo wir eigentlich nicht viel beeinflussen können. Also, weiß nicht. Der Klassiker, wir beschweren uns über das Wetter, aber auch die Beschwerde über irgendwie, was das Top-Management tut oder nicht tut oder entscheidet oder nicht entscheidet, da haben wir nur bedingt Einfluss. Und was wir aber beeinflussen können, ist, wie wir in jedem Moment sind. Was wir sagen, was wir tun, wie wir interagieren mit anderen, wie wir unsere Meetings gestalten. Ob wir zuhören, ob wir abgelenkt sind, ob wir das Handy rausholen, während wir doch eigentlich ein 1:1 haben. Diese Mini-Dinge, und um diese Mini-Dinge geht es uns ja immer in unseren Playbooks. Und da fällt mir jetzt gar nicht so ein eklatantes Beispiel an, aber ich sehe das eigentlich durch die Bank als Muster, dass irgendwie die Beschwerde, was das Top-Management nicht macht und dabei leidet, keine Ahnung. Es wäre eigentlich ganz viel in deiner Hand, was du eigentlich gerade nicht ausfüllst. So.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass da sehr viel Vorbildverhalten quasi auch drin ist, oder dieses, ich glaube, dass das Vorbildverhalten häufig unterschätzt wird, weil ich erlebe gleichzeitig, dass sehr viele Leute Kleinigkeiten thematisieren, woraus man dann Dinge ableitet. Also dieses, das, was du sagst, ne? Sitzt das Top-Management auf der Bühne und haben dann drei das Handy irgendwie vor der Nase, während sie mit den Mitarbeitenden sprechen? Oder hören sie interessiert irgendwie Fragen zu? Oder hören sie interessiert auch ihrem Kollegen zu, der gerade irgendwie über das Thema 4711 spricht? Oder kann er darauf referenzieren? Oder sind alle da? Oder fehlen immer die gleichen? Und da wird dann Interesse abgeleitet, oder da wird eben auch eine Wertschätzung abgeleitet. Also das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Und genau auch dann, wenn ein Top-Management, wie das Top-Management beispielsweise, mit Fragen umgeht. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das unterschätzter Raum ist. Das ist jetzt eine pure Spekulation, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, es macht total viel aus, und ich möchte es nochmal dreimal unterstreichen, Suse, was du gesagt hast, dass das Role Modeling, ne, das als Beispiel vorangehen. Ich glaube, das ist etwas, was Führungskräfte manchmal auch unterschätzen, wie sehr sie sozusagen beobachtet werden, auch in Kleinigkeiten, wie du es beschreibst, ne? Sind sie abgelenkt, holen sie das Telefon raus, oder sind sie wirklich voll und ganz präsent? Menschen merken das auch. Also aufs Telefon gucken ist jetzt vielleicht so ein eklatantes Ding, aber Menschen merken auch, ob jemand wirklich mit Aufmerksamkeit und fokussiert zuhört oder ob er eigentlich innerlich so ein bisschen abwesend ist. Aus welchen Gründen auch immer, die eigene Antwort vorbereitet, an die To-Dos denkt, an das Meeting, was vorher war, noch irgendwie hinterherhängt oder das, was als nächstes kommt. Ich habe mal so mit einer Workshop-Gruppe so eine Übung gemacht, ganz, ganz kurz, wo einfach paarweise einer redet über irgendwas, irgend so ein kleines Alltagsärgernis, keine Ahnung, der Stau heute Morgen oder irgendein x-beliebiges Thema. Und die Partnerin hört erstmal unaufmerksam zu, also ist nicht anwesend, aber macht nicht so krasse Sachen wie auf ein Telefon gucken oder sowas, was du irgendwie direkt sehen würdest, was du auch nicht vielleicht ernsthaft machen würdest, sondern ist einfach nur nicht echt mit Fokus anwesend. Mhm. Und dann der Shift, die nächste Minute, ich höre dir wirklich aufmerksam zu, und zwar mit der Haltung, ich möchte dich verstehen, ich bin neugierig darauf, was du sagst. Und nicht, ich weiß ja schon, was jetzt kommt, und lass das so an mir abperlen. Und das ist krass, was die sprechen, dann im Debriefing erzählen, was für ein krasser, himmelweiter Unterschied das ist. Menschen spüren, ob ihnen zugehört wird oder nicht. Und das hat natürlich total viel mit Wertschätzung zu tun. Und Wertschätzung, ehrlich gesagt, ist auch so ein Leitmotiv, was sich in meiner Arbeit durchzieht, ist etwas, wo wir alle irgendwie unter Mangel leiden. Wo wir alle bei der Arbeit denken, wir haben zu wenig Wertschätzung. Wir werden nicht gesehen, unsere Leistung wird nicht gesehen, unser Beitrag wird nicht gesehen, wir werden nicht wertgeschätzt.
Mir fiel das neulich mal bei einer Talkshow irgendwie auf im Fernsehen. Ich guck total das gerne. Und die werden dann zwar immer ausgeblendet, die dann am Handy sind, ne, oder waren dann etliche in der Runde, die das dann gemacht haben, wo ich dann auch so dachte, naja, dann kannst du doch dem anderen auch zuhören. Das ist ja, also ich gucke das ja auch. Und ich finde das ja vielleicht auch spannend, was derjenige erzählt. Ne? Und du bist ja dann auch dran, dann höre ich dir ja auch zu. Das war jetzt nur so ein Beispiel, wie ich jetzt da drauf kam. Und bei dieser Talkshow fand ich das tatsächlich dann, also habe ich auch auf diese kleinen Nuancen reagiert oder auf dieses Verhalten von den anderen zu dem Peer, der ja da quasi neben ihnen saß und eben auch was zu erzählen hatte. Und das hätte ich jetzt vermutet und auch übertragen auf eine psychologische Sicherheitsebene, dass man das, glaube ich, auch gut im Unternehmen als Vorbild vorleben kann. Und im umgekehrten Fall wird es eben auch wahrgenommen, was man wahrscheinlich unterschätzt, wo derjenige dann sagt, ja, ich habe ja nur mal kurz aufs Telefon geguckt.
Ja, genau. Genau, und das sind diese kleinen Dinge, die am Ende eigentlich Kultur ausmachen. Ja. Also was wird hier gelebt und was wird nicht gelebt, was wird toleriert und was ist üblich, was ist nicht üblich. Und Menschen haben ganz feine Sensoren dafür sozusagen. Und wenn es üblich ist, einander nicht zuzuhören oder abgelenkt zu sein oder zu unterbrechen oder unpünktlich zu sein, ne? Das teilt sich mit. Und ich glaube, das sind überall so kleine Ansatzpunkte, wo wir alle sozusagen mithelfen können, dass wir die Kultur herstellen, kultivieren, die wir uns vorstellen und die wir uns wünschen. Und das sind Kleinigkeiten. Also Kultur ist ein Riesenbegriff, ja, aber ich glaube, letztlich sind es genau diese kleinen Momente.
Ich fand total schön, dass du jetzt kultivieren gesagt hast, weil kultivieren hat ja auch mit Wachsen zu tun. Und so, ich habe sofort an so einen Garten gedacht, wo du erst was säst und du kultivierst dann quasi dein Blumenbeet und hinterher kommen dann tatsächlich schöne Blumen raus, wenn man sie pflegt. Und das ist nicht jetzt gleich da, sondern der Samen muss erst noch den richtigen Zeitpunkt finden und die richtige Umgebung oder die richtige Jahreszeit. Und
fand ich. Ja, absolut. Also ich finde diesen Gartenmetapher total schön und passend, Suse, bei psychologischer Sicherheit. Das ist nichts, was mal schnell auf Knopfdruck funktioniert. Das ist was, wo man auch einen langen Atem haben muss und wo es nicht reicht, einmal im Monat irgendwie mal zu gießen, sondern wo du jeden Tag so ein bisschen das Unkraut jäten musst, wo du ein bisschen die Blumen gießen musst und so. Was heißt muss? Das klingt schon wieder so nach Pflicht und irgendwie eine Last. Also das ist auch etwas, was ich in der Begleitung von Teams erlebe, das kann was total Freudvolles sein, ja, weil diese Art Kultur, die entsteht, das Miteinander, das ist einfach viel angenehmer für alle Beteiligten, auch für die Führungskräfte. Also das fühlt sich vielleicht erstmal irgendwie auch so ein bisschen, oh, was für ein Schritt, jetzt soll ich hier plötzlich irgendwie mit mehr Offenheit agieren und vielleicht auch zugeben, wenn ich was nicht weiß, einen Fehler zugeben oder so. Das ist für viele Führungskräfte ein Riesenschritt. Aber dann, wenn man mal dranbleibt und dann entwickelt sich ein Miteinander, wo sich auch die Führungskräfte viel wohler fühlen, weil die Beziehung, das ist auch so ein bisschen das, was du geschildert hattest bei der Gespräch mit der Mitarbeiterin, was du hattest, wo ihr irgendwie so aus unterschiedlichen Perspektiven geguckt hattet, was das Störgefühl und das Benennen von Gefühlen angeht. Ne? Es stärkt die Beziehungsebene. Und Menschen sind einfach Beziehungswesen. Und deswegen ist das was allen gut tut.
Jetzt hätte ich spontan noch eine Frage, wo ich mich jetzt frage, wenn ich auf die Sachebene gucke. Und ich hätte jetzt so die Idee, dass in der Welt gerade so eine Sachebene gerade wieder sehr überakzentuiert wird. Wenn ich jetzt dran denke an eine Sachebene, also nennen wir es Performance-Ebene im Sinne von Impact. Wie kann man quasi in diesem Kontext die psychologische Sicherheit auf der einen Seite beibehalten und auf der anderen Seite quasi eine Verhaltensänderung auf der Sachebene bewirken, ist das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Vielleicht nochmal zum, damit mein Verständnis klar ist, sozusagen, dass auch Konsequenzen, also wenn man irgendwie ambitionierte Ziele hat, dass auch Konsequenzen haben kann und sollte, wenn irgendwie bestimmte Ziele nicht erreicht werden. Geht das in die Richtung?
Ich meinte das eher, wenn du jetzt in einem System bist, dann hat ja dieses System irgendwie einen Zweck. Ein Systemzweck. Und vielleicht ist der nicht nur auf der Beziehungsebene zu finden, sondern eben auch auf einer Sachebene. Jetzt kann man natürlich auf einer Beziehungsebene, glaube ich, sehr gut oder kann man eine gute psychologische Sicherheit erreichen. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, ist dann, wenn die Sachebene dazukommt und die nicht stimmt, ne? Also als Beispiel, du bestellst einen Gärtner und der fängt an deinem Dach rumzuschrauben, obwohl du das jetzt gar nicht bestellt hast. Und dann sagt aber der Gärtner, weißt du was, Caroline, irgendwie hat mich dein Dach mehr angelacht. Ich hatte jetzt mehr Lust, irgendwie auf dem Dach zu arbeiten. Da musst du ja auf die Sachebene gehen und musst sagen, also ich habe dich jetzt als Gärtner engagiert und dann würde ich mir auch wünschen, dass du meinen Garten in Ordnung bringst. Und ich hab die Frage an mich selber gehabt, ob genau bei diesem Gespräch eine psychologische Sicherheit gewährleistet bleiben kann, ohne dass es die Beziehungsebene angreift.
Ja, und meine Erfahrung ist eher, dass psychologische Sicherheit dazu führt, dass wir solche Gespräche früher, klarer, ehrlicher führen können, ohne die Beziehung zu gefährden. Also, dass wir trotzdem mit dem Gärtner noch in guter Verbindung bleiben können, auch wenn wir harte sachliche Auseinandersetzungen haben und vielleicht auch sagen, nee, das mag ja schön sein, dass du hier am Dach schraubst, aber das ist nicht deine Aufgabe, dafür bezahle ich dich nicht und so weiter. Also ich erlebe das oft, dass so klare Kommunikation eher eine Schwierigkeit ist in Systemen, wo psychologische Sicherheit nicht gegeben ist und dass es da oft eher spät kommt, im falschen Ton, also dass nicht so eine gute, konstruktive, offene Auseinandersetzung darüber ist. Und eigentlich gerade diese schwierigen Gespräche, vielleicht auch wenn es, keine Ahnung, unterschiedliche Zielvorstellungen wie bei dem Gärtner oder Dachschrauber oder aber auch bestimmte, wir sind ja alle nicht in den Unternehmen einfach nur aus Selbstzweck. Ja? Wir haben alle Ziele und es gibt Bottomline-Results, die da stehen sollen und so weiter. Alle haben auch oder viele individuelle Ziele und da kann es immer sein, dass irgendwie das auseinanderklafft oder dass jemand nicht das leistet, was eigentlich vereinbart war. Und darüber sehe ich, kann man viel besser und klarer sprechen, wenn eine psychologische Sicherheit so herrscht, dass sozusagen nicht die Beziehungsebene direkt da immer mit rein gemischt ist. Also was ich sehe, wenn nicht psychologische Sicherheit herrscht, dann ist die Beziehungsebene immer gefährdet. Obwohl sie da ja vielleicht gar nicht gefährdet sein muss, weil es ja eine sachliche Auseinandersetzung ist. Also ich sehe nur, dass diese Trennung von Sach und Beziehung eigentlich besser funktioniert mit der psychologischen Sicherheit und dass Dinge auf der Sachebene viel früher, klarer zur Sprache kommen können. Beantwortet das so ein bisschen dein Dachdecker-Gärtner-Beispiel?
Das beantwortet total meine Frage, weil quasi ich habe mich gefragt, ist so eine Performance, also ist so ein Performance ein Management, heißt es immer so schön, ich finde das Wort ein bisschen schwierig, muss ich zugeben, muss es quasi oder ist es, kann das gut funktionieren? Und ist es eben kann es gut funktionieren, obwohl man eben eine gute Beziehungsebene hat? Oder gibt es da eben quasi, ist das quasi konfliktär?
Ja, also ich würde ja auch nicht sagen, es geht darum, irgendwie Konflikte zu vermeiden. Also immer wenn mehr als ein Mensch im Raum ist, dann gibt es Konflikte. Also im Sinne von, dann gibt es unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Perspektiven und mein Ansatz und ich glaube, dafür braucht das ganze psychologische Sicherheit ist eben, wie können wir uns darüber offen und konstruktiv auseinandersetzen, auf eine produktive Art und Weise. Und das eben nicht so verquicken. Also ich sehe das ganz bei ganz vielen, gerade wenn es um Performance-Themen geht, dann sind so Ebenen der Identität berührt. So werde ich akzeptiert, bin ich kompetent und so weiter. Und das kann man viel besser auseinander flechten, wenn man eine psychologische Sicherheit hat und klar ist, wenn wir jetzt hier ein Performance-Issue haben, Suse, und ich rede da mal Tacheles, ne, dass damit überhaupt nicht betroffen ist, dass ich dich mag als Mensch, ja, und dass unsere Beziehung weiter bestehen bleibt. Aber hier gibt es ein Performance-Issue oder da gibt es der Gärtner-Dachdecker-Issue.
Beim nächsten Mal wollen wir ja über dein neues Buchprojekt mit deiner Co-Autorin Minette sprechen. Mich würde nochmal so interessieren, wie war dieser Weg? Also wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir müssen da nochmal irgendwie ein neues Buch hinterherbringen?
Ja, das waren eigentlich die vielen Leser unseres ersten Buches, die gesagt haben, hey, das ist total super hier, so ganz einfache, gut umsetzbare Ideen, wie man psychologische Sicherheit umsetzen kann. Und jetzt brauchen wir noch mal etwas Weitergehendes. Jetzt stoßen wir auf Widerstand. Jetzt haben wir mit Skeptikern zu tun, die irgendwie der Pushback machen. Jetzt geht es um die Frage, wie kann ich denn meinem Team arbeiten und das wirklich mit Leben füllen? Wie kann ich auch, das hat Suse vorhin angesprochen, walk the talk machen und das wirklich role modeln? Und all diese Dinge, darum geht es in unserem zweiten Buch. Da ist es sozusagen dieselbe Struktur mit den fünf Plays und den verschiedenen Moves. Und wir schauen dann aber, wie geht man mit Skeptikern um? Wie kann ich Role Modeling machen? Welche Teamübungen gibt es? Und solche Dinge. Und das ist sozusagen das Level deeper sozusagen zum ersten Buch.
Dann würde ich sagen, da freuen wir uns total drauf. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir dann von dir erfahren und wie du nochmal quasi diese Spur tiefer gefunden hast und wie das passiert ist.
Da freue ich mich auch drauf, Tim und Suse.